Das ist doch eine schöne Sache, wenn wir uns an diesem herrlichen Frühlingsmorgen versammeln können, um unserem Herrn zu danken und ihn zu loben. Wir haben heute den Sonntag vom guten Hirten. Unser Herr Jesus Christus will in Ihrem Leben Sie führen und zur fetten Weide führen. Und ich möchte Sie grüßen mit dem Wort: Jesu, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Wir wollen miteinander das Osterlied, wir wollen alle fröhlich sein, singen, 82, alle 5 Verse und wir singen nach jedem Vers das Halleluja. 82, alle 5 Verse. Wir wollen beten. Du, unser himmlischer Vater, wir wollen dir heute Morgen danken für den schönen Frühlingsmorgen, den du uns schenkst. Für all das Gute, das wir in Fülle dargereicht bekommen von dir, in der Gesundheit unseres Lebens, in der Lebenskraft, in dem äußeren Frieden, in den Menschen, die uns begegnen, aber vor allem in deiner Güte, die du uns heute Morgen neu schenken willst. Du bist uns so oft nachgegangen und hast uns gesucht als der gute Hirte. Du hast uns gesucht als die verlorenen Schafe, um uns zurückzubringen in deinen Frieden. Jetzt gib es doch auch heute Morgen, dass wir verstehen, was deine Nähe in unserem Leben verändern will und wie du uns teilhaben lassen willst an deinen großen Segnungen. Und so wollen wir jetzt vor dir, in deiner Gegenwart, dir all das bringen, was jeden von uns belastet. Du bist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilfst denen auf, die ein zerschlagen Gemüt haben. Amen. Miteinander jetzt den Römerbrief beginnen, der unseren Predigten zugrunde liegen soll. Wenn Sie bitte aufschlagen, Römerbrief, Kapitel 1, Seite 158 im Neuen Testament. Weil das so große Abschnitte sind, lesen wir es an der Stelle der Schriftlesung. Paulus, Knecht Christi Jesu, zum Apostel berufen, ausgesondert, das Evangelium Gottes zu predigen, das er im Voraus durch seine Propheten in der Heiligen Schrift verheißen hat, nämlich das Evangelium von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der seiner irdischen Herkunft nach aus dem Geschlecht Davids stammt, der durch die Kraft des Heiligen Geistes eingesetzt ist als Sohn Gottes in Macht aufgrund der Auferstehung von den Toten. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, um zur Ehre seines Namens den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden, zu denen auch ihr gehört, die ihr von Jesus Christus berufen seid. Mit Heiden sind immer die Nichtjuden gemeint, die nicht zum auserwählten Volk Israel gehören. An alle in Rom, die von Gott geliebt sind, die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, weil man von eurem Glauben in der ganzen Welt spricht. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist am Evangelium von seinem Sohn diene, dass ich unablässig an euch denke, immer wenn ich bete und dass ich zu ihm flehe, ob es mir einmal gelingen möchte, durch Gottes Willen zu euch zu kommen, denn ich sehne mich danach, euch zu sehen, damit ich euch noch etwas an geistlicher Gabe mitteilen kann, um euch zu stärken, das heißt, damit ich mit euch zusammen getröstet werde durch euren und meinen Glauben, wie wir ihn gemeinsam haben. Ich will euch aber nicht verschweigen, liebe Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich bin aber bisher daran gehindert worden, damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie unter den übrigen Heiden. Denn Griechen und Nicht-Griechen, früher sagte man da ein anderes Wort, Hellenisten und Nicht-Hellenisten, das wäre klar für die, die Geschichte kennen, das ist mit Griechen gemeint, die zum Kulturkreis griechischen Denkens gehören. Weisen und Nicht-Weisen bin ich verpflichtet, darum, soweit es an mir liegt, bin ich bereit, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes, die alle rettet, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso auch die Griechen. Denn darin wird die Gerechtigkeit offenbart, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben.
Erheben zu Gott ihre Stimme.
Da wollen wir von der Schöpfung Gottes lernen und mit einstimmen in den Jubel und in den Lobpreis Gottes, wenn wir so schön unseren Loblied Gott darbringen wie unsere Narzissen, die sich jetzt so öffnen. Dann ist es schön, wir wollen miteinander ein Osterlied singen, 86, die Verse 4, 5 und 6. Liebe Schwestern und Brüder, Rom war eine grandiose Stadt. Wahrscheinlich nirgendwo in der Welt des Altertums hat sich die Kultur des Hellenismus so entfalten können. Ein unbeschreiblicher Reichtum war in dieser Stadt zusammengefasst. Damals lebten die Bürger Roms versorgt und betreut von etwa 1 Million Bediensteten, die nur ihr Glück garantierten, aber nicht, dass sie meinten, das sei nur das äußere Wohlergehen gewesen. Meine Eltern haben mich in ein humanistisches Gymnasium gesteckt, hier in Stuttgart, und ich habe von den ersten Tagen des Gymnasiums an gespürt, wie meine Lehrer durchdrungen waren von dieser Denkungsart des alten Roms, wo sie sagten, es gibt für unsere Zeit heute nichts Größeres und Gewaltiges als dieses römische Denken. Und sie haben wie zu einem Beweis einen Direktor des größten deutschen Chemiekonzerns uns dann vorreiten lassen mit seinen mehrfachen Doktorgraden, der uns gesagt hat, dass seine ganze Lebensbildung er in der altrömischen Kultur gewonnen hat. Was war das für eine Welt Roms, in die da Paulus aufbricht? Es gab viele, die hielten es mit dem Dichter Statius, der sagte, Religion ist nur für solche Leute, die Angst haben. Und die Römer waren keine Angsthasen, darum gab es genug, die wollten nichts von Religion und von Gott wissen. Die Römer hatten ja militärisch die ganze damalige Welt besetzt gehalten und hatten Frieden. Aber es gab auch eine Fülle religiöser Strömungen, fast ein Wirrwach der Geisteswelt damals in Rom. Ob das die rausengefeierten Gottesdienste im dionysischen Kult waren, ob das die persischen Religionsströmungen waren, des Mithras-Kultes, die damals in Rom Eingang fanden, oder ob das bloß die Magie, die Wahrsagerei und das Horoskop war. Menschen suchten Antworten auf die großen Lebensfragen. Und in diese Stadt zieht es Paulus. Er schreibt hier in diesem Brief, dass er oft sich vorgenommen hat, diese Stadt aufzusuchen, und es waren alle möglichen Hindernisse immer wieder in den Weg getreten. Das hat ihn nicht aufhalten können. Er muss nach Rom. Wenn wir doch das heute Morgen von Paulus lernen. Das Evangelium muss an die Schaltzentren der Macht. Da, wo die Menschen leben, mit ihren gottlosen Lebensanschauungen, mit ihren vermischten Religionskulten, in denen sie stehen, in der Fülle des Wohlstands, der ihnen geschenkt ist, im Suchen nach des Lebensglück, soll mein erster Teil sein. Die ganze Welt muss das Evangelium von Jesus hören. Martin Luther hat ja dieser Römerbrief unheimlich viel bedeutet. Er hat ja gemeint, in diesem Römerbrief sei die ganze Botschaft der Bibel zusammengefasst, auf eindrückliche Weise. Und er hat in seiner Vorrede zum Römerbrief gesagt, es sei nicht genug, dass ein jeder Christ den Römerbrief, hören Sie genau hin, auswendig hersagen können müsse, sondern man solle auch jedes Wort täglich bedenken und bewegen. Und wenn wir das nun in unserer Predigtreihe wenigstens ein Stück weit tun, dann soll dies uns zuerst beschäftigen, wie der Paulus eine Leidenschaft hat, das Evangelium zu sagen. Was meint er denn mit Evangelium? Bei Paulus ist das immer ganz einfach zu sagen. Menschen müssen Jesus kennenlernen. Ich wollte jedem Einzelnen, sagt er in Rom, Jesus vor Augen malen, so dass jeder ihn im Glauben ergreifen kann und mit ihm lebt. Das ist eine schlimme Sache bei uns heute, wie Christen sich verdrücken und schieben und peinlich das machen, bis sie überhaupt irgendwo ein Piepser sagen ihres christlichen Zeugnisses. Und dann ist es meist das, was wir herausbringen, ein ganz komplizierter theologischer Satz, den kein Mensch verstehen kann. Paulus hat eine Leidenschaft. Ich will in Rom allen von Jesus etwas sagen. Ich will Jesus bekannt machen. Jetzt würden wir dem Paulus gleich natürlich erwidern können und sagen, du, wir haben da schon ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Vielleicht liegt das an unserer Zeit heute. Wir haben das neulich erst wieder probiert bei einer Geburtstagseinladung oder im Gespräch in der Straßenbahn. Ich kam aber auch nicht weiter, sagt einer. Ich habe auch nur erzählen können, wo ich zur Kirche gehe. Das meint Paulus nicht mit Zeugnis, wo man zur Kirche geht, sondern dass sie von Jesus etwas weiter erzählen. Und Paulus würde sie fragen, hat Ihnen das so wehgetan, dass der andere so hochmütig auf Sie heruntergelächelt hat und Sie als Spinner weggeschoben? Sind Sie von Ihrer Ehre her so verwundbar? Es geht doch gar nicht um unsere Ehre, die kann man doch in den Dreck treten. Wenn nur Jesus bekannt wird in der ganzen Welt, das muss uns beschäftigen, wie in allen Ländern dieser Welt heute das Evangelium gepredigt wird. Es kann für Christen, die wach sind, überhaupt gar nicht anders gehen, als dass sie das verfolgen. Wie ist der Lauf des Evangeliums durch die Welt? Paulus bezeichnet sich hier als einen Schuldner des Evangeliums. Nicht als einen Gönner, der aus großer Herablassung vielleicht sagt, ich gebe das anderen weiter, was ich erfahren habe, ich bin so großmütig, sondern ich schulde das. Ich habe ein Beispiel überlegt. Ihre Oma liegt zu Hause krank und sie gehen schnell zum Arzt und holen ein Mittel, Herztropfen, damit das Herz wenigstens wieder richtig zu schlagen beginnt. Und dann gibt ihnen der Arzt und sagt, das müssen Sie schnell dorthin tragen und Ihrer Oma geben, damit sie wieder auf die Füße kommt. Und dann schieben sie die Arznei in die Tasche und gehen mal tüchtig spazieren und sagen, ach, das schert mich jetzt nicht, Hauptsache ich habe sie ja in der Tasche. Wir haben das Evangelium empfangen als Schuldner der Welt. Das hat uns Jesus in die Hand gegeben, damit wir es weitertragen. Man kann nur den Kopf schütteln, warum Jesus solch einen Weg wählt, dass er ausgerechnet die Christen dazu gebraucht, die das doch gar nicht können und die das doch für sich behalten und die das nicht weitertragen. Wir werden haftbar gemacht für die Menschen in unserer Umgebung. Ich bin der Überzeugung, dass die meisten Leute, mit denen wir zusammenkommen, vielleicht viel gehört haben über den Aufbau unserer Kirche und über die Ordnung unseres Gottesdienstes und über liturgische Farben und das Kirchenjahr, ob sie wissen, dass Jesus Macht hat, Menschen in ein neues Leben hineinzuführen. Das glaube ich, das wissen sie gar nicht. Und das schulden wir ihnen. Das muss als Last auf unserem Leben liegen. Wir wollen es doch weiter sagen, dass es alle hören und alle kennenlernen. Paulus sagt, ich schäme mich nicht. Auch wenn damals doch in Rom die Leute von oben herunter gelächelt haben. Was will uns denn der sagen? Sondern als Paulus auf dem Areopag in Athen sprach, hat das die gereizt und sagten, das ist eine merkwürdige, abstruse Lehre. Das kann man doch gar nicht verstehen. Was erzählt er denn uns von einem, der tot war und auferstanden ist? Und Paulus bleibt es allem Spott zum Trotz. Er will der Evangelist sein, der das Evangelium weitersagt. Das ist keine Hiobsbotschaft, keine Trauernachricht. Eine aufregende Freudentatsache, die jeden Menschen erfassen muss, die jeder hören muss, das muss er weitersagen. Und wenn die Menschen ablehnen und abwinken, ich schulde ihnen das, ich will es ihnen weitersagen. Er gibt hier eine wichtige Erklärung für seinen Dienst an. Er sagt hier im Vers 16 eine Begründung, ich schäme mich nicht, denn es ist die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes. Wo kann man denn die Kraft Gottes erleben? Ja, jetzt draußen im Frühling, die Schöpferkraft Gottes. Wie das plötzlich treibt in den Bäumen, in den Pflanzen, wie die Blüten hervorbrechen. Paulus sagt, eine noch viel gewaltigere Kraft Gottes steckt im Evangelium drin. Haben Sie die Kraft des Evangeliums so einmal entdeckt? Nichts kann eine verschlafene Christenschar und eine müde Gemeinde mehr aufschrecken und erwecken, als wenn sie fortwährend erleben in ihrer nächsten Nähe, wie das Evangelium eine Kraft ist. Im Griechischen steht da das Wort Dynamis. Diese durchschlagende, dynamische Wirkungsweise Gottes. Wir wollen das immer wieder erleben. Wie ich es in meinem Dienst so oft erfahren darf, da geht man zagend, ängstlich an das Bett dieser Schwerleidenden im Pflegeheim. Man weiß gar nicht, ob die das fassen können. Was ist das, was ich bringe? Ich bringe doch gar nichts. Ich bringe doch bloß das Wort von Jesus, dieses Evangelium, das ist doch nichts Handfestes, wenn ich wenigstens noch ein hohes Zeh in der Flasche dabei hätte, das wäre, was man fassen kann, aber bloß das Evangelium bringen, ich fühle mich so ärmlich. Und dann tritt man an solch ein Krankenbett und dann sagt er nur, warum sollte ich mich denn grämen? Habe ich doch Christus noch, wer will mir den nehmen? Wer will mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? So kräftig ist das Evangelium, das dringt durch und kann Menschen fröhlich im Glauben machen, selbst dann, wenn der Mensch in seinem ganzen leiblichen Dasein zerbricht. Und wenn die Seele keine Kraft mehr hat, sich über die Schmerzen hinauszuschwingen, dann ist das Evangelium immer noch als Kraft da. Und man kann das erleben, wie das Evangelium erst recht durchbricht, Durch die Mauer der Ablehnung tragen sie das Evangelium bitte nie bloß zu den Leuten, die sowieso schon für das Evangelium offen sind. Gehen sie dorthin, wo Eitelablehnung ist, wo Feindschaft, hochmütiger Stolz das Nein ihnen entgegenschallt. Sagen sie es dort. Dann werden sie erleben, wie plötzlich Jesus sich Raum schafft und durch den Panzer der Ablehnung und dieses Neins hindurchbricht und Menschen fangen an, Jesus als ihren Herrn zu preisen. Und sie stehen plötzlich da und sagen, ich verstehe das gar nicht, was da vor sich ging. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. Und darum sind wir immer wieder so beschenkt, wenn wir die Berichte hören von der weiten Welt, wie draußen Völker, die in den dämonischen Gebundenheiten des Aberglaubens und finsteren Götzentumsleben plötzlich heraustreten, zu Jesus kommen und erneuerte Menschen werden. Für Paulus war das entscheidende Erlebnis ja in seinem eigenen Leben. Da hat er es selbst erfahren. Und das beschreibt er hier noch einmal in den ersten Versen des Römerbriefs, als er sich der Gemeinde dort vorstellt und sagt, ich weiß doch, wie das ist mit dem Evangelium. Er war ja ein solcher, der überhaupt in nichts offen war dafür. Er hat das bekämpft und seine ganze Kraft eingesetzt, damit es keine Christen mehr geben kann. Wissen Sie, dass nichts in der Welt so bekämpft und so voll Feindschaft ist wie das Evangelium von Jesus? Sondern das muss zu denken geben. Der Paulus hat es erfahren und sagt, ich bin einer, der ist herausgerufen worden, ausgesondert. An mir ist dieses Wunder ja geschehen und ich bin voll davon, dass Jesus mich geholt hat. Und das, was er damals vor Damaskus erlebt hat, als er entdeckt hat, Jesus, das ist wahr, er ist da bei mir, unsichtbar als der Sohn Gottes. Das will er weitertragen. Er will nur noch von Jesus reden, dem Sohne Gottes. Und er setzt das vorne in Christus Jesus, der Messias. Da sind alle die Verheißungen des Alten Testaments an ihm erfüllt worden. Und jetzt gilt das unverbrüchlich, was da von den Propheten geredet ist. Er bringt das alles jetzt und jeder kann das erfahren. Und er will mit seinem Leben bloß noch ein Knecht Jesu sein. Das war auch damals in Rom ein ganz verpöntes Wort. Denn da steht dieses Wort, das für die Sklaven in Rom stand. Die Leibeigenen, das war jetzt für den Paulus das schönste Wort, das man als Titel für seinen Dienst überhaupt nehmen kann. Das macht ihn froh und frei, wenn er ein Leibeigener Gottes ist, der von Jesus Christus in Besitz genommen ist, der von ihm bestimmt wird. Man stellt das sich ja oft anders vor und meint, wenn ich mein Leben verwirklichen kann, da liegt der ganze Trug in unseren Tagen. Dass Menschen meinen, es könnte Glück ihres Lebens geben, wenn sie sich entfalten mit ihren Gedanken. Nicht bloß in der Emanzipation der Frau steckt das, sondern in der Emanzipation des von Gott gelösten Menschen, der sich selbst befreien will und all die Möglichkeiten ergreift, die ihm offen stehen. Paulus sagt, in meinem Leben war es der Schritt in das erfüllte Leben, als Jesus die Mitte wurde, die mich bestimmt hat, und er, der mich in die Hand genommen hat. Und er sieht es als Ziel von jeder Verkündigung an, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Im Vers 5, wenn Sie Ihre Bibel immer zur Hand nehmen, dass wir entlang gehen können. Darum ist der Apostel, darum wird evangelisiert. Das ist nicht bloß ein religiöses Gefühl, das geweckt wird. Wir sind nicht nur im Gottesdienst zusammen, um uns mit ein paar Gedanken an Gott zu beschäftigen, sondern jetzt sollen Entscheidungen fallen. Menschen sagen, jetzt will ich Jesus dienen. Mit allem, was ich bin, mit meinem Leib und Leben, solange ich atme in der Welt, wie es vorhin der Chor gesungen hat, will ich meinem Gottlob singen, mit meinen Taten und mit meinem Reden, mit meinem Wirken und meinem Schaffen in der Welt. Ich will Gott dienen. Ein Leben kommt zur Mitte und wird erfüllt. Das war das Erste, das geht die ganze Welt an, das muss die ganze Welt durchdringen. Das Zweite, Im Evangelium wird die wichtigste Frage verhandelt. Heute ist das ja unter den Christen eine große Verunsicherung. Was soll man denn eigentlich predigen? Und da gibt es ja allerhand Theorien, dass hier auf der Kanzel auch die Tagesfragen der Welt verhandelt werden müssen. Also eine Christengemeinde kann ja schließlich nicht daran vorübergehen, was die Menschen bewegen in Häusern. Also müsst ihr doch schließlich auch über die Fragen hier reden, die heute in den Zeitungen vorne dran sind. Ihr müsst auf den Kanzeln über Abrüstung predigen, über überfüllte Universitäten, über Arbeitslosigkeit und Volkszählung und Wohnungsnot und Wirtschaftskrisen. Interessiert doch die Menschen, ihr müsst doch auch eine Antwort haben. Das Evangelium muss doch in die Welt hinein. Haben Sie gemerkt, was jetzt durcheinander kommt? Die Leute verwechseln etwas. Evangelium muss in die Welt, aber das Evangelium nimmt nicht die Antworten der Welt an. Sondern das Evangelium hat seine eigenen Fragen. Im Evangelium wird eine Frage vorgelegt, die unsere Zeitereignisse weit noch übertrifft. Das ist sehr wichtig, diese Fragen. Das kann uns sehr umtreiben und das muss den Verstand unserer besten Frauen und Männer fordern, diese Probleme unserer Zeit zu lösen. Und da sind sicher auch Christen mit da gefordert, eine klare Antwort zu geben. Aber das Evangelium verhandelt noch eine wichtigere Frage. Welche denn? Die Frage, wie man vor Gott bestehen kann. Jetzt hat man da seit Jahren gesagt, das sei ja eine Sache, die heute nicht mehr so an der Tagesordnung sei. Wissen Sie, dass das noch nie an der Tagesordnung war? Auch zur Zeit Luthers war das nie an der Tagesordnung. Ein Mensch, der hat immer in seinem Leben andere Fragen, die setzt er vorne hin und sagt, das treibt mich um, das beschäftigt mich, das ist meine Not, darüber will ich Antworten haben. Und dabei ist in Ihrem kurzen Leben sicher das sehr wichtig. Eine brennende Frage für unsere Welt, auch die Frage des Friedens. Und doch ist die Frage noch wichtiger, wie Sie einmal vor dem lebendigen Gott bestehen können mit der Schuld Ihres Lebens. Und Paulus sagt, ich will diese Frage hineinwerfen in dieses Rom, das nur an seine Vergnügen denkt, an seine Weltherrschaft. Ich schulde den Menschen Antwort auf eine Frage, die sie noch gar nicht gesehen haben und die doch in der Tiefe, verborgen in einem jeden Menschen, Unruhe schafft. Ich bin davon überzeugt, wenn wir davon reden, dass jeder Mensch, dem wir begegnen, ob es uns zugibt oder nicht, längst von dieser Frage umgetrieben ist. Wie kriege ich Frieden mit Gott? Wie wird mein Leben neu? Der heilige Gott mit seiner Hand liegt hart über uns allen und wir spüren etwas, wie wir vor ihm nicht entrinnen können. Und darum will Paulus in seinem Evangelium den Finger da drauf legen. Das ist der Dienst, den wir der Welt tun können. Dass wir Menschen aus der Gottesferne zurückführen zum lebendigen Gott. Dass wir ihnen verkünden, dass Gott in Jesus Versöhnung stiftet und dass jetzt in diesem Augenblick alle Schuld eines Lebens vollständig vergeben werden kann, ausgelöscht werden kann. Alles, was auch gegen Gott getan war, jetzt weggetan werden kann im Blut Jesu. Diese wichtigste Sache will er verkündigen. Das müssen doch Menschen erfahren und kennenlernen. Das ist eine aufregende Sache. Und solche Menschen, die mit Gott versöhnt sind, die können sich auch den Problemen der Welt widmen. Aber das ist die Mitte des Evangeliums. Es gibt heute unter Christen verbreitet eine ganz fixe Idee. Ich weiß nicht, ob vielleicht schon fast die meisten Christen von dieser trügerischen Meinung erfasst sind. Dort hält sich hartnäckig das Gerücht, es würde nach dem Tode eine Hintertüre geben. Ein kleines Türchen, durch das könne jeder, der wolle, auch noch selig werden, ohne dass er an Jesus glaubt, der die Schuld vergibt. Aber Sie dürfen die Bibel vorwärts und rückwärts lesen, wie Sie wollen. Ich habe noch keinen Satz davon gefunden. In meiner Bibel, und es gibt nur eine, steht nur drin, dass wir allein gerettet werden durch den Glauben an Jesus. Menschen, denen wir nichts von Jesus sagen, sind verloren in Zeit und Ewigkeit. Ich kenne kein Hintertürchen, durch das man selig werden kann. Darum schulden wir dieses Evangelium. Was hilft alles Reden über Gott, wenn wir Menschen nicht dorthin führen, dass sie mit Jesus leben können? Und darum will Paulus in Rom das mitteilen und die Leute daran teilhaben lassen. Er erzählt im Vers 11 und im Vers 12, wie er die geistliche Gabe gerne mitteilen will. Bruder unter Brüder sein, die anderen stärken, die auch dies erfahren haben, dass Jesus ihr Leben herausgerissen hat aus der Gottesferne. Die mit Jesus verbunden sind, er ist nicht der Apostel, der von oben runter die anderen verdonnert, sondern das ist das Schöne, dass Christen einander treffen und einer den anderen stärken darf, so wie es einmal in der Apostelgeschichte heißt, sie ermahnten einander mit festem Herzen beim Herrn zu bleiben. Darin steht unser Christenleben. Noch ein letztes, jetzt macht Leben Spaß. Ich habe es extra so gewählt, obwohl da ein anderes Wort steht, das Sie natürlich kennen. Das Evangelium macht selige Leute. Aber was wir oft bei selig denken, das weiß ich nicht. Ob Sie da an eine zerquetschte Persönlichkeit mit Orgelschall denken. Das, was hier gemeint ist in der Bibel, heißt doch befreite, glückliche, fröhliche Leute. Das Evangelium macht Menschen glücklich. Warum kommt das immer wieder, dass Menschen meinen, wenn sie zu Jesus kommen, werde ihnen das Leben zerstört? Vielleicht haben wir eine merkwürdige Art, immer wieder beim Evangelium zu sagen, was man nicht soll und nicht dürfe. Wenn man das in anderen Dingen des Lebens genauso machen würde, stellen Sie sich mal vor, da kauft einer ein Auto und dann erzählt ihm der Autoverkäufer also, was Sie mit dem Auto nicht machen dürfen. Das ist ein Mordinstrument, mit dem können Sie 20 Menschen auf einmal töten, das dürfen Sie nicht machen. Oder wenn Sie das Benzin statt den Benzintank übers Auto laufen lassen, dann Streichholz hinnehmen, ist auch nicht gut. Alles, was man nicht tun soll. Er wird Ihnen erzählen, was man tun kann, wenn man sinnvoll solch ein wunderbares Gefährt benutzt. Und wir sollten heute der Welt erzählen, welche ungeahnten Möglichkeiten uns offenstehen im Glauben mit Jesus. Sorgen, die uns heute belasten, wir werfen sie Jesus vor die Füße. Er soll für mich sorgen. Ängste, die mich bedrücken. Nein, er macht meine Zukunft Licht. Schuld, die mich belastet. Er vergibt sie mir. Angst vor morgen, weil ich an meine Schwachheit denke. Nein, ich bin mutig und stark, weil Jesus verspricht, mit mir zu gehen. Seligkeit, meint das Evangelium. Wer Jesus gefunden hat, ist ein Seliger. Auch wenn er in diesem Leben durch manche schwere Wegstrecke gehen muss. Aber in der Freude an Jesus wird er über die Kraft Gottes verfügen können. Und Gott wird sterbliche, schwache Menschen so stark machen, dass sie viel wirken können. Im Galaterbrief hat Paulus mal so umschrieben, so lebe nun nicht mehr ich, der alte, notvolle Paulus mit all seinen Mängeln und Fehlern, sondern Christus lebt in mir. Und was ich noch lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben hat. Da reißt doch Himmel auf. Und dann wollte ich, dass Sie hinausgehen in diesen fröhlichen Frühlingssonnentag. Sie freuen an all dem Schönen der Welt draußen, aber sagen, die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Wie froh bin ich, dass ich ganz ihm gehören darf. Amen. Wir singen vom Lied, ist Gott für mich so träte, 250, die Verse 6, 11 und 12. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, dein Evangelium ist so kräftig, uns jetzt auch herauszureißen. Aus Traurigkeit und Verzagtsein, aus Anfechtungen und Zweifeln, mach jeden von uns jetzt deines Wortes gewiss. Und dann sendest du uns zurück in diese Welt, wo wir deine Zeugen sein sollen. Als versagende und kümmerliche Menschen etwas weitersagen von deiner Größe und deinem Erbarmen mit uns. Gib doch, dass wir es in Einfachheit tun können. So wie du an uns gehandelt hast. Von deiner unendlichen Liebe und deiner großen Vergebung. Auch von der Menge Schuld, die du zudeckst. Auch von der Untreue in unserem Leben, auch in der Geschichte deiner Christen. Das ist dein Wunder, dass dein Evangelium trotz der Müdigkeit der Boten immer noch über die Welt gehen darf. Gebrauche uns dazu und segne alles Zeugnis, das wir bringen. Wir wollen dich jetzt auch für Menschen bitten, die in unserer nächsten Nähe leben, die niedergedrückt leben und verzweifelt sind, dass dein Evangelium doch durchbricht und sie erreicht, dass sie zum Glauben an dich kommen. Herr, wir bitten dich um unsere Stadt und um unser Land. Gib du in unserem Volk ein neues Erkennen, für das eine, das Not tut, vor deinem Zorngericht Frieden zu finden in dir. Gib doch, dass noch viele zum Glauben an dich kommen. Und wir befehlen dir heute auch, all die an dem Dienst der Mission stehen in aller Welt, stärke du die kleinen und kleinsten Gemeinden und mach sie mutig und unerschrocken, dich zu bezeugen, auch dort, wo dein Zeugnis verboten und verhindert ist, dass sie umso unerschrockener dich bekennen vor den Menschen. Und lass auch jetzt die Kranken, die nicht unter uns sein können, teilhaben an deiner Kraft. Richte du sie auf, auch die Sterbenden, dass sie in dir getröstet und geborgen sind. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wollen noch den letzten Vers singen vom Lied 250. Ich hoffe, dass Sie auch so nach Hause gehen können, singend und fröhlich, weil der Himmel über Ihnen offen ist. Jesus, der mit Ihnen gehen will und in Ihnen die mächtige Kraft sein. Wir haben jetzt wieder dienstags, nachmittags eine kurze biblische Andacht. Es haben mich verschiedene gebeten darum, die abends nicht mehr aus dem Hause gehen wollen. Jeder ist dazu eingeladen. Wir machen die oben immer im mittleren Stockwerk des Gemeindehauses eine biblische Andacht um 14:30 Uhr, wenn kein Seniorendienstag ist, in den Zwischendienstagen. Ich glaube, das steht jetzt so nicht auf dem rosa Notizenzettel, der sonst gilt, aber dass Sie sich orientieren können oder auch den Älteren dann weitersagen. Die neuen Konfirmandenanmeldungen sind jetzt fällig. Am nächsten Mittwoch bin ich in meiner Wohnung sicher anzutreffen. Wenn aber hier Eltern oder neue Konfirmanden sind, Sie können auch gleich das Formular in der Sakristei auf dem Tisch mitnehmen und dann mir zustellen, dann können wir das etwas verkürzen. Unser Opfer heute ist für die Verkündigung des Evangeliums bestimmt. Wir haben ja so einen weiten Horizont, weil uns das auch eine Last ist, wie wir die Schuld weitergeben können. Das anvertraute Evangelium. Südafrika, Soweto, wo wir die Verpflichtung übernommen haben, 2 Mitarbeiter zu finanzieren. 2 einheimische schwarze Afrikaner, die dort im Dienst dieser christlichen Jugendbewegung sind und diese Bibelgruppen dort in diesem Ghetto des Hasses und der Verbitterung aufbauen. Vielen Dank für alle Gaben. Und nun wollen wir uns unter den Segen Gottes stellen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.